Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liebe Zuhörer, es geht heute um die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, liebe Zuhörer, in besonderer Weise wird in den Evangelien, wenn wir mal ganz genau hinschauen, gerade bei Markus zu Beginn, bei Matthäus und Lukas, eben bei den Synoptikern, von der Taufe des Herrn berichtet. Das lässt uns darauf schließen, dass dieses Fest in einem ganz besonderen Stellenwert steht. Es wird der Stellenwert verglichen mit dem Leben und dem Wirken Jesu. Wir sprechen heute darüber, über die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn und auch, was die Taufe für uns bedeutet. Und ganz herzlich begrüße ich Herr Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Herr Pfarrer Dittrich, ich habe es vorhin erwähnt, bei Markus, bei Matthäus, bei Lukas ist in einer ganz herausgearbeiteten Weise über die Taufe gesprochen worden, die Taufe von Jesus. Warum ist das so? Warum ist das so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Theologie?
Ja, die biblische Betrachtung macht deutlich, also das Auftreten Johannes des Täufers ist sehr wichtig. Also es wird in allen vier Evangelien herausgehoben und dann eben das Auftreten Jesu, das sich eben das zusammentrifft mit Johannes dem Täufer, mit dieser Predigt in der Wüste, mit der Bußtaufe im Jordan. Und dass es auch Johannes, dass das alle vier so unterstreichen, macht deutlich, also hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Die sogenannten Kindheitsgeschichten bei Lukas und bei Matthäus sind dem vorgeschaltet. Bei Johannes ist ein Prolog, ein hymnischer und auch fast philosophisch-theologischer Prolog vorgeschaltet. Bei Markus geht es relativ nüchtern und direkt dann eben zu diesem Auftreten des Johannes und der Taufe Jesu am Jordan. Und da sieht man einfach, das ist ein fundamentaler Anfangspunkt. Wenn man den Weg Jesu Christi nach Jerusalem hin zu seiner Stunde, zu seiner Aufgabe, nämlich dass das Erlösungsopfer zu bringen, am Kreuz zu sterben, die Auferstehung und die Stiftung der Kirche, die Begründung der Kirche. Man sieht also bei diesem Lauf, den Jesus vollführt, ist also die Taufe im Jordan ein ganz wichtiges Anfangsmoment. Man muss die Dinge dann zusammenschauen. Das Fest Taufe des Herrn steht ja noch in der Weihnachtszeit, also gehört noch zum Weihnachtsfestkreis, obwohl eigentlich Jesus ja bei seiner Taufe durch Johannes schon etwa an die 30 Jahre war. Es war also das erste Moment seines öffentlichen Wirkens. Kurz zuvor haben wir aber die Geburt Jesu gefeiert. Und da sehen wir, hier werden Dinge zusammengeschaut. Ja, und da sieht man, wie der Bibel das einfach wichtig ist. Also das eine, die Geburt in Bethlehem, die Kindheit wird dann relativ ausgeblendet und dann das öffentliche Auftreten. Also hier beginnt der öffentliche Weg Jesu und die Taufe markiert das als Anfangspunkt.
Mhm. Schauen wir doch mal ein bisschen in die Geschichte rein, bevor wir uns der Sache im tieferen Sinne theologisch nähern. Herr Pfarrer Dittrich, wie ist das denn, die Taufe? Wie hat die stattgefunden? Was wissen wir aus den Erzählungen?
Ja, die vier Evangelien berichten uns, dass eben Johannes der Täufer aufgetreten ist als Prediger, als Bußprediger, dass er die Menschen hinausgerufen hat in die Einöde, wobei der Jordan natürlich diese Einöde aufbricht und wie ein lebendiges grünes Band durch diese Einöde zieht. Die Menschen müssen ihre Orte, ihre Städte verlassen, kommen hinaus zu diesem Bußprediger und hören seine Predigt, die alles andere als schmeichelhaft und bestätigend ist, sondern die Menschen schütteln und rütteln möchte. Also es ist wirklich eine Bußpredigt, bis hin, dass Johannes auch deutlich macht, zum Beispiel bei Lukas, dass wenn man jetzt diese Taufe im Jordan empfängt, dass damit die Sachen, also der Lebenswandel nicht bereinigt ist, man jetzt wieder ganz normal im Alltag seinen Lauf nehmen kann wie gehabt, sondern das ist sehr mahnend, fast drohend. Also man spricht ja manchmal heute so von der Drohbotschaft, wobei man allerdings sehen muss, auch bei Jesus wie bei Johannes, ist das nicht, um die Leute zu ängstigen im negativen Sinn, sondern um sie wach zu rütteln, um sie zu mahnen. Das hat also eine tiefe pädagogische Absicht. aber auch im realistischen Sinn, nämlich die Gefahr, dass man sein Leben verspielt und Gott verfehlt. Also Johannes hat also sehr eindrücklich gepredigt von der Axt, die schon an die Wurzel der Bäume gelegt ist, und von allem, was ins Feuer geworfen wird, und beschimpft seine Zuhörer als Schlangenbrut, fragt sie rhetorisch, wie sie meinen könnten, dem kommenden Gericht zu entgehen. Also das waren sehr deutliche Worte, und trotzdem sind viele Menschen gekommen, weil sie gespürt haben, hier will uns keiner Honig um den Mund schmieren oder irgendwie einlullen, sondern hier konfrontiert uns jemand mit den realen Gefahren im Leben des Menschen, in seinem Verhältnis zu Gott. Das äußere Zeichen dafür war die Übergießung mit dem Wasser im Jordan als Zeichen der Bußfertigkeit, der Reue. Diese Taufe stellt eine Bitte an Gott dar. Es ist nicht schon die sakramentale Taufe, sondern es ist ein Zeichen für die Reue des Menschen, für seine Bitte an Gott. Er möge die bisherige Schuld vergeben und einen Neuanfang ermöglichen. Johannes ist Vorläufer. Er soll das Volk vorbereiten auf die Ankunft des eigentlichen und wahren Messias. Der tritt dann in Jesus auf. Johannes sagt an einer Stelle dann: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Also er erkennt Jesus als den wahren Messias. Johannes hat mehrfach gesagt, dass er nur der Vorläufer ist, nur der Rufer in der Wüste, so wie es Jesaja schon vorangekündigt hat, dass dem Messias ein Vorläufer vorangeht. Er ist der, der den Weg bereiten soll, der die Menschen wachrütteln soll und herbeirufen soll, dass sie sich hinwenden zum Messias. Und jetzt geschieht eben das Eigenartige. Jesus wird nicht nur angesprochen als der tatsächliche Messias, sondern Jesus will die Taufe des Johannes empfangen. Und das ist ein überraschendes Moment. Die Taufe war ja damals nicht das, wie wir es aus dem Christentum kennen. Es war nicht also das Initiationssakrament, sondern es war eine zusätzliche Form, eine wiederholbare Form auch der Bußfertigkeit und der Absicht, das Leben zu ändern. Und der eigentliche Einstieg für den Juden in das religiöse Leben war für den männlichen Juden eben am achten Tag die Beschneidung. Insofern müssen wir da aufpassen, dass wir haben ein festes Bild, wenn wir an Taufe denken, dass wir das nicht hier gleich drauflegen. Die Dinge haben miteinander zu tun, aber sind nicht einfach vorgefertigt, und wie das heute ist. Jesus kommt also zu Johannes, möchte getauft werden. Dieser lehnt es ab, denn er sagt, du bist ohne Sünde, du bist der Sohn Gottes, du brauchst diese Taufe nicht. Und Jesus besteht aber darauf. Und das drückt sich auch in dieser Vision, die Johannes bestimmt. Ich meine, wir haben ja hier im Bieten der Bibel keine Polizeiberichte, also wo jemand genau mit notiert hätte oder gefilmt hätte, wie die Szenerie sich abgespielt hat. Aber die wesentlichen Dinge sind doch festgehalten und haben auch wirklich historischen Anspruch. Johannes also erkennt Jesus, und er erkennt auch, vielleicht in einer Art Eingebung, ihn als das Lamm Gottes. Nicht nur der Messias, sondern auch das Lamm Gottes. Und das Lamm steht eigentlich für das Opfertier, das aufgeopfert wird. Er spricht nicht von Jesus als dem Löwen, der mächtig über Israel herrschen wird, sondern er nennt ihn das Lamm Gottes, wie wir es ja in jeder heiligen Messe, in jeder Eucharistiefeier wiederholen. Jesus insistiert darauf, ich möchte diese Taufe empfangen, denn das ist meine Aufgabe, das ist meine Sendung vom Vater her. Ich soll mich nicht über die Menschen erheben, sondern ich soll mitten in ihrer Mitte sein und wirken. Und das, was die Menschen letztlich nicht vermögen, nämlich sich von Sünden frei zu machen, sich abzuwaschen, das werde ich stellvertretend tun. Also Jesus, das Lamm Gottes, Jesus, der an unsere Stelle tritt und das tut und vollzieht, was wir nicht schaffen, nämlich die Versöhnung mit Gott, die Erlösung.
Herr Pfarrer Dittrich, danke schön soweit für Ihre Ausführungen. Es geht um die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, liebe Zuhörer. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Die Kirchenväter haben ja auch ganz besonders dieses Fest gedeutet. Zum Beispiel das Hinabsteigen Jesu in das Wasser wurde als flüssiges Grab des Jordans bezeichnet. Oder Chrysostomus, er schreibt, das Untertauchen und Auftauchen ist ein Bild, der Abstieg in die Hölle und die Auferstehung. Hat man da nicht schon zu viel vorweggenommen, auch von den Kirchenvätern? Wie sind Sie auf diese Gedanken gekommen?
Ja, also die Taufe war für Jesus nicht nötig. Sie war etwas Überraschendes, das auch Johannes irritiert hat, dass er wohl auch erst im Nachhinein verstehen konnte, wirklich in seiner Fülle. Es ist wirklich eine tiefe Symbolik darin. Also Jesus vollzieht hier letztlich eine Zeichenhandlung. Er setzt ein Zeichen, wozu er in die Welt gekommen ist. Eben nicht, um zu herrschen, wie die Menschen das erwarten von ihrem Messiaskönig, sondern einen ganz eigenartigen Weg zu gehen, der eigentlich dem menschlichen Gefühl zunächst mal zuwider ist. Also dass jemand sich in die Ohnmacht begibt und nur das Wort verkündet und nur Wunder vollbringt, im Prinzip um dieses Evangelium zu unterstreichen, aber nicht die Menschen zu beeindrucken oder zu nötigen, ihn anzuerkennen. Und die Taufe ist, da hebt wirklich dieser Weg Jesu an. Hier ist der Startschuss dieses eigenartigen Weges, den wir eigentlich erst dann im Glauben und im Heiligen Geist nachträglich rückblickend verstehen können. Und dieses Motiv Lamm Gottes, da steckt ja auch drin, das Lamm wird geschlachtet als Opfertier in Stellvertretung. Und da steckt eben auch schon der Hinweis drin auf den Kreuzestod. Und das meinten auch die Kirchenväter, wenn sie dann das Wasser gedeutet haben als Grab. Das ist übrigens ein sehr bekanntes, antikes, spätantikes Motiv. Also das Wasser, das Meer, der See ist ein Bild für die Zeit und den Tod. Und das steckt eigentlich auch in der Taufe bis heute drin. Das Hineintauchen, also wenn es eine Erwachsenentaufe ist, in der Vollform, bedeutet Absterben. Also nicht einfach nur waschen und abwaschen, sondern es bedeutet mit Christus sterben und, wenn man aus dem Wasser herauskommt, mit Christus auferstehen. Und Jesus vollzieht das erstmals und in einer Vorwegnahme eben im Jordan. Das Hineinsteigen des Wasser ist das Sterben und das Wiederauftauchen ist die Auferstehung. Ein sehr beliebtes Motiv auch in der Ikonenmalerei und entsprechend dann auch in der Kunst der Orthodoxie. Das ist ein sehr berühmtes Motiv, eben die Taufe Jesu im Jordan. Die Johannes und Jesus sind zu sehen, der Jordan in vereinfachter Form. Und die Engel, die ein Handtuch, ein Gewand halten und diesen heiligen Vorgang dann ja da assistieren. Das ist ein wunderschönes Motiv, das man häufig in der Ikonenmalerei antrifft und gelegentlich auch in der abendländischen, also in der westlichen Malerei, aber bei weitem nicht so häufig wie im Osten. Also die Kirchenväter haben da nicht überinterpretiert, sondern das ist eigentlich ganz im Sinne dessen, was Jesus damals anzeigen wollte und was dann auch Paulus ja ausgeführt hat, eben das mit Christus sterben, das mit Christus auferstehen. Das drückt sich in der Taufe aus.
Heute geht es um die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn. Und wir sind verbunden mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dittrich, das Fest die Taufe des Herrn war ja im Kirchenjahr seit frühester Zeit neben der Anbetung der Weisen und der Hochzeit in Kanaa das zweite der Festgeheimnisse des Hochfestes Erscheinung des Herrn. Während dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat man darüber nachgedacht und hat auch die Terminierung dieses Festes geändert. Warum ist das so?
Ja, also das Fest Erscheinung des Herrn, Epiphanie, das wir ja in unserer Liturgie am 6. Januar feiern, das ist eigentlich sehr, sehr ursprünglich. Die drei Motive, die genannt wurden eben, also die Hochzeit von Kana, die Anbetung durch die drei Sterndeuter, die Weisen aus dem Morgenland und eben die Taufe im Jordan. Alle drei Motive verbindet, dass es darum geht, Jesus Christus, dass er erkannt wird, dass er erscheint. Epiphanie heißt Erscheinung, dass er erscheint als der Messias, als der wahre König der Welt. Wenn wir vielleicht von der Chronologie anfangen, Jesus wird in Bethlehem geboren, und zwar relativ unbeachtet von der Weltöffentlichkeit. Lediglich die Mutter Maria ist da, Josef, dann die Hirten, die von den Engeln hingewiesen wurden auf dieses göttliche Kind, und sonst niemand. Das Ganze in einer sehr ärmlichen und abgelegenen Situation. Und dann eben das Erscheinen vor der Welt, und zwar interessanterweise vor der Welt der Heiden. Die drei Weisen aus dem Morgenland repräsentieren die heidnische Welt, den Orient. Also Gott, Jesus Christus, erscheint der heidnischen Welt im göttlichen Kind. Das ist das erste Motiv. Das ist bei uns so ein bisschen im Vordergrund. In Europa seit dem hohen Mittelalter hat man also die heiligen drei Könige sehr in den Vordergrund gestellt. Und die beiden anderen Motive sind dann etwas zurückgerückt. Dann die Hochzeit von Kana, wo dann viele fragen, ja, wie gehört das hier rein? Was hat das jetzt mit Bethlehem zu tun oder auch mit der Taufe im Jordan? Die Hochzeit von Kana, die also am Anfang des zweiten Kapitels im Johannesevangelium steht, ist auch eine Erscheinung. Jesus rettet nicht nur eine Hochzeitsveranstaltung vor der Blamage und vor der Freudlosigkeit, weil das Getränk der Freude, der Wein ausgeht, sondern es ist eben auch das erste Zeichen, das Jesus tut im Rahmen seines öffentlichen Wirkens. Und Johannes notiert dann zum Abschluss, es sind nur einige, die dieses Zeichen überhaupt mitbekommen, also dieses Wunder mit verstehen, dass hier ein Wunder geschehen ist. Und vor allem die Jünger sind es, die also das Zeichen erkennen und an Jesus glauben. Also auch eine Erscheinung des Messias, ein Offenbarwerden, ein Erkanntwerden. Johannes hat es aber natürlich nicht einfach so als Bericht da reingestellt, sondern es hat auch eine Tiefe, die eben schon hinweist auf Jesus als den Bräutigam. Die Szenerie ist eine Hochzeit. Jesus als der Bräutigam und die Braut steht für die Kirche. Die Kirche, die eben die Menschen versammelt, die nach Erlösung streben, die errettet werden wollen, die dem Bräutigam folgen. Und die Braut, die aber eben erst bereitet werden muss. Also die Kirche samt ihren Gliedern, ihren Gläubigen, die bereitet werden müssen, um zur Hochzeit fähig zu sein. Und hier greift dann das Motiv der Taufe im Jordan ein. Die Braut wird gereinigt, die Kirche wird gereinigt, die Christen werden gereinigt im Bad der Taufe. Und diese Taufe stammt eben von Jesus her. Das kommt also, diese drei Motive kommen wunderschön in einer sogenannten Antiphon zum Ausdruck, die am 6. Januar gebetet wird im Frühgebet, in den Laudes. Also bei Antiphon zum Benediktus am 6. Januar, ich lese das mal vor. Heute wurde die Kirche dem himmlischen Bräutigam vermählt. Im Jordan wusch Christus sie rein von ihren Sünden. Die Weisen eilen mit Geschenken zur königlichen Hochzeit. Wasser wird in Wein gewandelt und erfreut die Gäste. Also diese Antiphon macht sehr schön diese verschiedenen Motive in ihrer Verbindung deutlich. Ja, jetzt die Frage, warum hat die lateinische Kirche dieses Motiv der Taufe des Herrn im Jordan herausgenommen aus diesem Dreiklang? Ich denke, wie ich schon vorhin angedeutet habe, es ist das Problem, dass also im hohen Mittelalter in Europa, also vor allem im Westen, dieses Motiv, die heiligen drei Könige, sehr, sehr stark in den Vordergrund getreten ist und die beiden anderen Motive völlig überdeckt hat. Wenn man heute also immer noch vielen sagt, also wir feiern Epiphanie, dann fragen die, was ist das? Wenn man sagt, heilige drei Könige, weiß jeder Bescheid. Dieses Motiv der Heiligen Drei Könige, das auch eine Interpretation, eine Deutung darstellt. Es waren eigentlich, wenn man es biblisch genau betrachtet, eben keine Könige, sondern Gelehrte, Sterndeuter aus dem Osten. Und erst über allegorische Betrachtungsweise hat man dann aus diesen dreien Könige gemacht. Die Dreizahl steht auch nicht im biblischen Text. Das heißt einfach, es kamen Weise aus dem Morgenland ohne eine genaue Nummerierung. Man hat einfach darauf geschlossen, weil es drei Gaben sind, Gold, Weihrauch und Myrrhe, dass es eben drei sind. Ja, das war eben bei uns und ist eigentlich bis auf den heutigen Tag ganz stark im Vordergrund. Mit der Hochzeit von Kana können ganz wenige was in diesem Zusammenhang anfangen. Und deswegen denke ich, hat das Zweite Vatikanum bzw. die anschließende Liturgiereform dann gesagt, wir, die Taufe des Herrn, das ist so wichtig, dass wir das herausnehmen, also dass wir das extra ansetzen als eigenes Fest, unabhängig vom 6. Januar. Und so kam es eben zu diesem neuen Fest, diesem alleinstehenden eigenen Fest, Taufe des Herrn, quasi dann eben auch als letzter Tag, als Abschluss der Weihnachtszeit.
Schauen wir doch nochmal genau auf die Geschichte, wie das war. Als Jesus hinabgestiegen ist in das Wasser des Jordans, das Untertauchen und das Heraussteigen, der geöffnete Himmel und die Himmelsstimme, die Jesus hörte, kann man da vielleicht von einer Antizipation, also einer Vorausschau sprechen vom Tod und der Auferstehung?
Also das ist die Betrachtungsweise der Kirchenväter. Also das Motiv der Erscheinung wird eben durch die Stimme aus dem Himmel deutlich. Die Stimme, die Jesus ausweist, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Dann der Heilige Geist, der wie eine Taube auf Christus herabkommt. Es findet eine Kennzeichnung statt. Man muss aufpassen, dass man das nicht missversteht und meint, Jesus würde erst hier an dieser Stelle zum Messias, zum Sohn Gottes. Also das war die Irrlehre des sogenannten Adoptionismus, wie wenn also Gott Vater jetzt erst in dieser Situation den schlichten Menschen Jesus adoptiert hätte, sondern es geht darum, was Jesus von Ewigkeit her war und ist, das wird hier ins Licht gerückt, es wird hier offenbar, also Jesus Christus erscheint als der Sohn Gottes, auf den wir hören sollen, der vom Heiligen Geist gesalbt ist und das heißt ja, der Titel Messias oder auch Christus übersetzt, der vom Geist Gottes Gesalbte. Und das ist zunächst mal etwas, was Erhabenes. Ja, also es ist wie so ein Scheinwerfer, der jetzt auf Jesus gerichtet wird. Und Johannes ist der bevorzugte Zeuge dieser Offenbarung. Aber eben durch die Taufe haben wir schon den klaren Hinweis, das ist nicht ein König, wie wir ihn kennen oder wie menschliche Erwartungen das jetzt sich ausdenken. Und dieses Problem beschäftigt ja die Evangelien weiterhin. Die Apostel bis hin zur Mutter Maria haben einfach da teilweise dann Erwartungen aus der Vergangenheit, also nach König David und Salomo. Und Jesus geht hier einen ganz eigenen Weg und sprengt alle diese Erwartungen, übersteigt sie. Tod und Auferstehung, das ist eigentlich schon in der Taufe im Jordan verborgen muss man sagen, präsent. Aber es ist also nicht irgendwie drangehängt, sondern es ist wirklich eine Symbolik, die stimmig zu diesem Vorgang, das Hinabsteigen ins Wasser und wieder Auftauchen, wirklich eine Symbolik, die da wirklich auch drin ist.
Mhm. Und wenn wir jetzt mal einen Schwenk machen auf die heute praktizierte Taufe, auf den Taufritus, auch natürlich auf das Taufsakrament. Wie sind denn da die Zusammenhänge zu sehen von der Taufe des Herrn und der heutigen Taufe?
Ja, das Evangelium gibt uns ja da eine Hilfe. Das heißt, also Johannes selbst sagt von sich, ich taufe euch nur mit Wasser. Nach mir aber kommt einer, der wird euch taufen mit Wasser und dem Heiligen Geist. Oder auch mit Feuer an einer anderen Stelle. Also es ist eine Vorform der Taufe, was Johannes macht. Es ist auch nicht einfach die Taufe jetzt präsent. Also Jesus hat ja eigentlich nie getauft. Das ist etwas, was dann erst mit der Kirche beginnt, also mit der Kirche der Apostel nach Ostern. Aber eben Taufe im Jordan und die christliche Taufe als Sakrament gehören fest zusammen. Jesus macht hier deutlich, was geschieht. Also Der Mensch bedarf der Erlösung, der Reinigung, der Befreiung, der neuerlichen Versöhnung mit Gott, Verbindung mit Gott. Der Mensch alleine kann das nicht aus eigener Kraft. Er ist befangen, er ist von der Erbschuld gehemmt. Er kann sich nicht aus eigener Kraft zu Gott aufschwingen. Gott aber möchte eben den Menschen nicht verlieren, nicht abschreiben. Er möchte sich mit ihm versöhnen, möchte ihn neu an sich heranziehen. Das geschieht durch Jesus Christus. Und das Wort Gottes, der ewige Logos, wird dazu Mensch, damit die Menschheit erlöst wird. Also diesen Gedanken, dass wir erlösungsbedürftig sind und dass das der christliche Glaube ein Erlösungsglaube ist. Ich denke, das sollte man heute immer wieder auch einmal betonen, weil das oft übergangen wird. Und die Taufe ist dann eben das Sakrament, das Anfangs- und Fundamentalsakrament, das uns mit Christus, das uns mit Gott neu verbindet. Und dazu gehört aber eben, dass man irgendwo dem alten Lebenswandel abstirbt, dass man also ein neues Leben anfängt, das bisherige hinter sich lässt mit seinen Fehlformen, mit seinen Sünden und ein neues Leben anfängt, aber eben nicht als nur moralische Forderung, also so und so muss man leben und dann passt das, sondern eben ein neues Leben, das sich speist aus der Verbundenheit mit Christus. Also ohne Christus können wir nicht mit Gott versöhnt werden. Das ist nicht nur ein einmaliges Geschehen, sondern die Taufe verbindet uns dauerhaft und bleibend mit Christus. Er ist es, der auch weiterhin im Heiligen Geist die treibende Kraft ist, also die uns zu Gott führt, die uns mit Gott versöhnt.
Die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, liebe Zuhörer, wir sind im Gespräch mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Dr. Achim Dittrich. Herr Pfarrer Dittrich, die Taufe im Christentum. Wann hat man denn eigentlich begonnen, Menschen zu taufen?
Die Taufe, das ist ein konkreter Auftrag Jesu an die Apostel, also an die Kirche. Zum Beispiel das Matthäusevangelium schließt, aber auch Markus, Lukas, alle drei haben eigentlich am Schluss diesen Appell: Jesu, geht hinaus, tauft die Menschen, verkündet ihnen das Evangelium, tauft sie auf den dreifaltigen Gott, macht sie zu meinen Jüngern. Das ist eigentlich so das Schlusswort bei den Evangelien. Insofern ist die Taufe also ganz, ganz massiv, ist so der Zielpunkt der Evangelien. Jesus ist nicht gekommen für einen exklusiven Zirkel. Es ist keine Mysterien- oder Geheimreligion, um die es hier geht, sondern es ist etwas, das universal ist, auf die ganze Menschheit ausgerichtet, zu allen Zeiten. Alle sollen die frohe Botschaft vom Reich Gottes, von der Hinwendung Gottes zu den Menschen hören und sollen ja Christus kennenlernen, sollen Christus verbunden werden. Und das geschieht eben in der Taufe und dadurch konstituiert sich auch Kirche. Kirche eben nicht nur als Institution mit rechtlichen Normen und einer Verfassung, sondern eine Kirche als eine Glaubensgemeinschaft, als eine Inkorporation in Christus. Die Taufe also ist von Anfang an vorhanden. Jesus selbst hat nicht getauft. Das ist, er ist derjenige, der die Taufe gestiftet hat und auch erfüllt hat mit Leben, der dann letztlich auch die geistige Größe geworden ist, in die wir hineingetauft werden. Also das ist ein Bild, das man sich kaum vorstellen kann, aber das, denke ich, spirituell, geistlich für uns sehr wichtig ist, eben Jesus, der neue Adam, der also die ganze neue Menschheit umfassen und durchwirken möchte. Also wir laufen Jesus nicht einfach nur hinterher, sondern er ist auf geistiger Ebene eine solch riesige Gestalt, dass er die ganze Menschheit umfassen kann. Das geschieht aber nicht zwanghaft, sondern es ist eine Einladung, es ist ein freier Vorgang, dass der Mensch sich in die Obhut Jesu Christi, in diese Verbindung hineinbegibt. Und die Taufe ist eben der fundamentale Vorgang, dass ich mich Jesus verbinde. Die Übergießung mit dem Wasser ist ein wesentliches Element, das Kernstück als Zeichen. Und dazu gehört eben das Taufwort, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist die Mitte und das Kernstück jeder Taufe. Wenn es in einer Notsituation, im Sterbensfall schnell gehen müsste, würde dieses Moment reichen, also die Übergießung mit dem Wasser im Namen des dreifaltigen Gottes. Und dadurch wird man eben mit Jesus Christus verbunden. Das Wasser steht, und hier ist die starke Verbindung zur Taufe im Jordan, steht zunächst für die Reinigung von Schuld. Der alte Mensch, der zum alten Adam und der alten Eva gehört, er ist dem Tod verfallen, er ist von Gott getrennt durch den Sündenfall, durch den Ungehorsam der Menschen. Und wenn er das ewige Leben gewinnen möchte, dann muss er eben von dieser Schuld befreit werden. Das kann er nicht durch eigene Leistung, sondern das ist ein Gnadenakt Gottes, der eben in Jesus Christus vollzogen wurde. Jesus hat das für uns getan, und um in den Genuss dieser Tat, dieser Erlösung zu gelangen, muss ich mich gläubig und offenherzig Jesus verbinden. Er macht mich frei, er wäscht mich ab von der alten Schuld und ermöglicht mir einen Neuanfang. Das ist das eine starke Motiv, also die Befreiung von der Erbschuld, die Öffnung auf das ewige Leben hin. Aber das ist dann erst der Start. Und das Weitere ist eben nun eine Lebensgemeinschaft des gläubigen Menschen mit Jesus Christus, dass alles, was er ist, was er tut, was er denkt, fühlt, also seine ganze Person, seine ganze Daseinsform in dieser Welt, dass das alles in den Geist Jesu Christi gestellt wird, durchwirkt wird, immer mehr. Das ist eine Aufgabe, kein Automatismus, dass wir einfach unser Leben als Christen, als Christus verbunden dann führen. Deswegen ist Taufe der Anfang von allem, was wir in der Kirche im Glauben tun können. Ohne die Taufe können wir nicht Christen sein.
Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Dittrich, für Ihre Ausführungen, für Ihre vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben. Heute mit dem Thema die christliche Deutung des Festes Taufe des Herrn, auch im Hinblick auf die Taufe, unsere Kindtaufe oder die Erwachsenentaufe. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Pfarrer Dittrich, darf ich Sie zum Abschluss der Sendung um den Segen bitten?
Ja, gerne. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du uns nicht unserem eigenen Schicksal überlässt in dieser Welt, sondern dass du uns dein göttliches Wort gesandt hast, Jesus Christus, der zu uns gekommen ist, der uns zum Mitmenschen, zum Erlöser, zum Heiland geworden ist. Und dass du uns mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass wir als gläubige Menschen durch diese Welt gehen können, voller Vertrauen und Hoffnung. Wir brauchen deine Gnade, deine Hilfe, deinen Segen. So segne uns alle, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich am Mikrofon Ihr Andreas Martin.